Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Er ist der Mann in Schwarz, der die Hitzköpfe auf dem Platz in Schach hält, regelmäßig für rote Gesichter sorgt und dabei nur eine Farbe kennt: neutral grau. Heute erfahren wir, wie es ist, zwischen jubelnden Fans, wütenden Trainern und dramatischen Spielern das letzte Wort zu haben. Herzlich willkommen, der Mann, den alle lieben und hassen zugleich. Unser Fußballschiedsrichter des Vertrauens, Lutz Meyer-Raschke.
Ja, hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, Lutz, ich freue mich auch, dass du hier bist. Du bist gebürtiger Berliner, du engagierst dich schon seit über 20 Jahren für den Berliner Fußballverband, kurz BFV. Dein Leben besteht aus Familie und Sport und, was ich ganz spannend fand, dein Vater war selbst Fußballschiedsrichter. Da liegt es doch nahe, dass man schon als kleiner Junge irgendwie zum Fußball kam.
Ja, so ist es auch. Wir sind schon immer eine sehr fußballverrückte Familie gewesen. Meine Mutter war immer Fußball interessiert, mein Vater war Fußball interessiert, war Fußballschiedsrichter, mein Bruder auch. Und seitdem wir eigentlich laufen konnten und denken können, bin ich der Meinung, dass wir immer mit dem Ball unterwegs waren.
Das heißt, du kannst dich noch erinnern, als du das allererste Mal so als Kind auf einem Platz standst?
Ja, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir immer Fußball gespielt haben, also mein Bruder und ich. Und dann lag es natürlich nahe, auch in einen Verein zu gehen. Und dann sind wir zum Wartenberg SV auf den Sportplatz gegangen. Und da waren wir, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt. Mein Bruder durfte dann auch schon spielen. Und weil es damals noch keine jüngere Mannschaft gab, musste ich noch ein Jahr warten. Und Danach durfte ich dann auch loslegen.
Witzig. Also du spieltest in der F-Jugend beim Wartenberger SV. Das ist ein Verein, der einst unter dem Namen Traktor Lindenberg in den Kreissportverband Bernau in Brandenburg eingegliedert wurde. Also du warst dann damals in Brandenburg schon als Junge. Erklär uns doch mal kurz die F-Jugend. Wie alt ist man da?
Ja, in der F-Jugend ist man so 7 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Und da ist man ja noch relativ jung, da macht man die ersten Schritte auf dem Fußballfeld. Vielleicht gibt es dann noch 1, 2 Spieler, die noch gar nicht so richtig koordiniert unterwegs sind. Und man macht dann eben die ersten Schritte, spielt ein bisschen, lernt kennen, wie das ist, in der Mannschaft zu spielen und versucht natürlich die ersten Spiele auch zu gewinnen.
Ja, und wie oft habt ihr gewonnen?
Ach, das muss ich mal überlegen. Gar nicht so häufig, würde ich denken. In der F-Jugend geht es, glaube ich, noch nicht so ganz darum, dass man unbedingt jedes Spiel gewinnt. Aber meine Erinnerungen an den Zeiten, wo ich selber gespielt habe, die waren eher so, dass wir eher selten auch Spiele gewonnen haben.
Na, ich kann mir vorstellen, so als 7- bis 9-Jähriger, wenn man verliert, da geht man mit Niederlagen wahrscheinlich noch nicht so professionell um, oder? Da wird auch mal schnell gegen das Knie getreten.
Ja, also auf jeden Fall ist es dann immer schwierig, weil man dann super traurig ist. Ich glaube, dann kommen auch immer häufig die Tränen. Ja. Aber Spaß macht es trotzdem und ab und zu gewinnt man ja trotzdem. Und in den Juniorenbereichen ist auch, glaube ich, das so, dass es auch mal so Turniere gibt und dann gibt es auch mal Sieg und Niederlage.
Mhm. Also die F-Jugend, für alle, die das wie ich nicht so wirklich auf dem Schirm haben, das ist eine Klasseneinteilung der zweitjüngsten Gruppe von Jugendsportlern, beispielsweise im Fußball oder auch im Handball. Dann gibt es aber auch noch die G-Jugend und die Älteren, glaube ich, sind in der E-Jugend, D, C, B, A, also das halbe Alphabet ist da irgendwie im Einsatz.
Ja, so sieht's aus, ja. Also als ich damals begonnen habe, gab es noch keine G-Jugend. Das gibt's jetzt erst oder seit vielleicht 10, 15 Jahren. Damals ging es in der F-Jugend los.
Okay, und dann warst du irgendwann, du bist dann irgendwie ein bisschen, älter geworden, bist dann irgendwann wie alt gewesen? 2001 hast du nämlich dann die Seite gewechselt und bist zur Schiedsrichterei gekommen. Aber das war ja ein Weg bis dorthin. Wie kam es denn dazu?
Ja, so sieht's aus. Also ich habe dann mit 14 als Schiedsrichter begonnen. Das ist auch so das typische Einstiegsalter. In bestimmten Ausnahmefällen kann man auch schon mit 13 beginnen. Und bei mir war das so gewesen, dass wir waren nicht so die erfolgreichste Mannschaft. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ja. Wir haben irgendwie immer nur 2, 3, 4 Punkte pro Saison bekommen. Und dadurch, dass mein Vater Schiedsrichter war und ich mich sowieso für das Amt als Schiedsrichter interessiert habe, dachte ich, ich will eigentlich mal an so einem Fußballspiel teilnehmen, ohne zu verlieren. Und dann dachte ich, die Schiedsrichterei, die ist eine gute Alternative dafür.
Gut, und für dich ging es damals aber dann auch sehr schnell von Einsätzen in den Juniorenverbandsligen des Vereins bis sogar in die erste Herren Berlin-Liga als Schiedsrichter.
Ja, mir lag das ganz gut, die Schiedsrichterei. Ich habe das sehr gern gemacht und habe mich da auch super viel engagiert. Und dann gibt es in Berlin einen Juniorenleistungskader. Da sind dann so um die 20 junge Talente, die positiv aufgefallen sind und die dann auch besonders gefördert werden. Und dann amtiert man auch in den oberen Juniorenbereichen, also auch in der C-, B- und A-Jugend, also wo die Spieler dann zwischen 14 und 18 sind. Und dann hat man schon ganz gute, spannende Spiele und wird eigentlich gut gefördert. Und irgendwann, wenn man dann 18 ist, dann geht das in der Regel im Herrenbereich. Und je besser man ist, desto höher kann man dann natürlich auch in den Ligen aufsteigen
als Schiedsrichter. Aber wie werde ich denn Schiedsrichter? Benötige ich dann eine Ausbildung?
Ja, eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Also du brauchst eigentlich als allererstes einen Verein. Das ist aber total unproblematisch, weil die Vereine brauchen ja auch alle Schiedsrichter. Die wollen ja auch alle eigene Schiedsrichter bei sich im Verein haben. Und dann ist es hier bei uns in Berlin so, dass es eine Internetseite gibt, ein Schiedsrichterportal. Da stehen dann immer die nächsten Ausbildungslehrgänge. Da meldet man sich an, da gibt man seine Daten ein oder seine E-Mail-Adresse, wenn man informiert werden möchte, wenn weitere Ausbildungslehrgänge stattfinden. Und dann gibt es manchmal Lehrgänge, die über 5 Tage stattfinden, die so eine Art Ferienlehrgänge oder Tageslehrgänge. Und dann ist man nach 5 Tagen schon fertig. Und bei anderen Lehrgängen ist es so, dass die an verschiedenen, so an 8, 9, 10 Terminen am Abend stattfinden. Da kriegt man alle Regelinhalte beigebracht und am Ende gibt es eine Regelprüfung, eine Theorieprüfung und eine gar nicht so schwere Laufprüfung. Und wenn man beides geschafft hat, dann ist man Schiedsrichter.
Ja, das hört sich ja erstmal sehr fordernd an. Ne? Das ist schon eine Menge. Also man durchläuft eine Ausbildung und dann muss man regelmäßig auch Prüfungen ablegen, um sicherzustellen, dass man die aktuellen Spielregeln kennt. Die sollte man kennen, auf die kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber die meisten Schiedsrichter, die machen das ja auch auf nationaler Ebene eher ehrenamtlich. Das ist jetzt nicht ein hauptberuflicher Job.
Ja, richtig, ja. Selbst in den höchsten Ligen ist es das so, dass die Schiedsrichterei, die ist eben kein Beruf, sondern das wird sozusagen nebenbei gemacht. Die Schiedsrichter in der Bundesliga und in den höheren Bereichen, die verdienen natürlich pro Spiel schon so viel Geld, dass das eigentlich ausreicht. Aber es ist eben trotzdem kein eigenständiger Beruf.
Ja, ich denke mal auch in der FIFA, ne? Da geht es dann schon ums Eingemachte auch finanziell.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht genau, was die da für Geld bekommen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man ganz gut davon leben kann.
Ja, genau. Und in den höchsten Ligen, da liegen die Altersgrenzen bei etwa 45 Jahren, wie ich lesen konnte. Wobei auch der tatsächliche Altersdurchschnitt vieler Top-Schiedsrichter etwas darunter liegt. Also man hört nicht erst auf, wenn es dann so ein bisschen in die Mid-40er geht, sondern oft schon früher.
Ja, das könnte sein. Ich glaube, dass auch viel die jungen Leute gefördert werden. Also der DFB setzt, glaube ich, viel Wert darauf, dass auch Schiedsrichter schon in frühen Jahren in höheren Ligen als Schiedsrichter amtieren können. Und das wird natürlich dazu führen, dass der Altersdurchschnitt vielleicht etwas geringer ist.
Ja, aber wir kommen mal zurück nach Berlin. Du bist dann als Schiedsrichter tätig gewesen. Du warst unter anderem in der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, NOFV Oberliga. Vielleicht wird auch das anders irgendwie, dass die Oberliga, glaube ich, des Nordostdeutschen Fußballverbandes, ne? Das ist die Abkürzung dafür.
Ja, korrekt.
Genau. Und die NOFV Oberliga, das ist die 5. Liga im deutschen Ligasystem.
Ja, richtig, ja. Und ab da wird es schon so ein bisschen professionell, muss man sagen, ja.
Ja, das ist gut so, ne? Also du hast ja viel erlebt. Du warst unter anderem 2013 auch beim Berliner Pokalfinale der ersten Herren. Da hast du als Schiedsrichterassistent unterstützt vor Ort.
Ja, richtig. 2023 war das. Das war das Berliner Pokalfinale. Das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse in der Zeit, die ich als Schiedsrichter kenne, weil es einfach ein super besonderes Erlebnis gewesen ist.
Ja, also du hast viele tolle Erlebnisse hinter dir. Da sprechen wir auch gleich noch dazu. Insgesamt warst du, glaube ich, 22 Jahre als aktiver Schiedsrichter unterwegs. Und das, obwohl du noch so jung bist. Wie kommt man denn auf so eine Zeit?
Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe eben mit 14 begonnen und ich bin total fußballbegeistert. Und wenn man dann mit 14 Jahren beginnt, dann kann man von diesem Hobby auch schwer wegkommen. Und dann ist es eben so, dass man auch mit Mitte 30 schon über 20 Jahre als Schiedsrichter unterwegs ist.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber du machst das ehrenamtlich, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt. Was machst du denn im richtigen Leben? Du musst ja irgendwie auch deine Brötchen verdienen.
Ja, richtig. Also die Schiedsrichterei ist ehrenamtlich. Wir bekommen ja in den Amateurligen auch nicht so viel Geld, dass man davon leben könnte. Ich bin noch Verwaltungsbeamter im öffentlichen Dienst. Das ist mein normaler Beruf und da sitzt man ja den ganzen Tag in der Regel am Schreibtisch und deswegen ist es eine gute Abwechslung, wenn man am Wochenende mal ein bisschen auf dem Feld laufen kann und einfach ein bisschen sich bewegt.
Ja, willkommener Ausgleich zum Job.
Auf jeden Fall,
Also die FIFA hat schätzungsweise 840.000 registrierte Schiedsrichter in über 200 Ländern. Einer davon warst du dann auch. Und in Deutschland, der Deutsche Fußballbund, der DFB, der registrierte ungefähr 55.000 Schiedsrichter. Das ist ja schon eine Menge. Kennt man sich da? Hat man da so eine Art Stammtisch? Wie tauscht man sich aus? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe?
Ja, also bundesweit nicht zwingend, aber auf jeden Fall innerhalb des Landesverbandes. In Berlin ist es so, dass wir in den Bezirken, also wir haben glaube ich 12 oder 13 Lehrgemeinschaften, da trifft man sich einmal im Monat, da schult man sich so ein bisschen die Theorie der Fußballregeln oder guckt sich vielleicht auch einzelne Szenen von Bundesliga-Szenen an, um zu gucken, wie man das bewerten würde. Und das ist auch die optimale Gelegenheit, sich auszutauschen. Da kann man auch mal ein Getränk zusammen trinken, da können die jüngeren Schiedsrichter mit den älteren sprechen und sich austauschen, wenn man Fragen hat. Und das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um einfach auch innerhalb des Fußballverbandes im Austausch zu sein.
Und dein Herz, das schlägt immer noch für den Berliner Fußballverband. Den gibt es schon sehr lange. Der wurde nämlich 1897 gegründet. Das ist der Dachverband der Berliner Fußballvereine. Und da bist du ja immer noch so ein bisschen ehrenamtlich tätig.
Ja, ich mache eben in der Schiedsrichterei auch so ein bisschen Backoffice, nenne ich das mal so. Also in der Frage wie in der Verwaltung, das heißt eben Geschäftsführung sozusagen. Also um auch da so ein bisschen die Schiedsrichterei voranzubringen.
Ja, und ihr habt eine Menge zu tun. Ihr koordiniert über 3500 Mannschaften, habe ich gelesen, mit mehr als 200.000 Mitgliedern in rund 400 Vereinen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, in der Tat, ja. Und ich kümmere mich eigentlich nur um die Schiedsrichter. Ne? Also und das reicht schon aus. Das ist schon genug Beschäftigung neben dem normalen Beruf, um allein nur da alle erforderlichen Aufgaben zu erfüllen.
Hm. Es gibt ja in der Branche bestimmt auch so ein paar Stars, zu denen man aufblickt. Wer fällt dir denn spontan ein?
Ja, spontan natürlich Pierluigi Collina. Ich glaube,
ja, das ist klar.
Ein Name, den auch jeder Fußballer kennt. Ne?
Natürlich ehemaliger italienischer Fußballschiedsrichter. Der gilt unter den Fachleuten, ich glaube, als einer der besten Schiedsrichter in der Geschichte des Fußballs.
Ja, das denke ich auch. Dass der, wenn man sich den anguckt, wie der als Schiedsrichter agiert hat, dann muss man auch sagen, der war ja so selbstsicher und hat natürlich einfach seine Entscheidung in einer Stärke verkauft und er war eben auch authentisch. Das heißt, er war einfach glaubwürdig für alle Spieler. Das heißt aber natürlich, dass ein guter Schiedsrichter nicht gut wird, weil er das genauso macht wie der Collina, sondern er ist einfach total normal aufgetreten und konnte dadurch natürlich sich auch Respekt vor den Spielern und Trainern verschaffen.
Du hast ihn wahrscheinlich nie live erlebt, dazu bist du zu jung.
Ja, in der Tat, ja.
Ja, das ist, der hat einiges hier an Nebeneinkommen, glaube ich, noch vorzuweisen. Er war nämlich auch Werbegesicht für Uhren, für Sportartikel, natürlich auch für Tiefkühlkost. Also da kann man als Fußballschiedsrichter doch das ein oder andere noch mitnehmen. Der hat sogar für die Modedesignerin Laura Biagiotti mal auf dem Laufsteg gestanden.
Das ist ja interessant.
Das war wahrscheinlich auch nie dein Ziel, oder?
Nee, das war nicht mein Ziel. Das ist, glaube ich, nicht das, was man erwartet, wenn man als Fußballschiedsrichter beginnt. Ich glaube, dass die meisten ja auch nicht so berühmt werden, auch wenn sie im Bereich der FIFA oder der Bundesliga pfeifen. Aber ja, Ausnahmen gibt es immer.
Wie hast du denn dein erstes Spiel als Schiedsrichter erlebt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, daran kann ich mich noch total gut erinnern. Das war schon ein interessantes Erlebnis, weil ich habe ja lange selbst Fußball gespielt und dann hat man als Schiedsrichter begonnen und da musste man sich erstmal an diese neue Rolle gewöhnen. Ich weiß noch, dass ich dann auf dem Feld stand und dann gab es irgendwie einen Foul und dann dachte man, oh, da ist ja ein Foul, da muss der Schiedsrichter pfeifen. Und dann denkt man so drüber nach und stellt fest, ach, man ist ja selbst der Schiedsrichter und dann pfeift man eben dieses Foul. Das war eigentlich die Umgewöhnung, die so am schwierigsten war, dass man dann plötzlich in einer anderen Rolle war, wenn man vorher jahrelang als Spieler auf dem Feld gestanden hat. Das war das, was ich am wesentlichsten erinnern kann und was für mich auch wichtig war oder was für mich bedeutend war, dass man sich auch einfach durchsetzen muss. Ich meine, ich war damals 14 Jahre alt.
Wow.
Ja, und die Spieler, die sind ja dann auch im selben Alter.
Ja.
Man hat erwachsene Trainer und ich war immer jemand, der eigentlich nicht so selbstbewusst oder selbstsicher war, wenn er vor anderen Menschen aufgetreten ist. Also in der Schule jetzt beim Vortrag oder beim Referat. Das fiel mir eigentlich immer schwer. Und dann steht man da auf dem Feld und muss sich durchsetzen. Und das als 14-Jähriger. Und das auch vor dem erwachsenen 40-Jährigen.
Aber hey, mit 14 auf einem Spielfeld zu stehen als Boss ist doch gar nicht so schlecht.
In der Tat, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Und das bringt einen auch total viel. Das ist richtig Persönlichkeitsschulung.
Das glaube ich. Und du stehst ja auch nicht alleine auf dem Spielfeld. Dann als Schiedsrichter bist du ja auch ein bisschen ausgestattet. Du hast eine Pfeife, du hast Karten. Du hast, glaube ich, sogar ein Spray zur Markierung von Freistoßpositionen.
Das ist bei uns in der Amateurliga eigentlich noch nicht.
Ach, das gibt's bei euch gar nicht. Ja. Ah, okay. Und eine Uhr, die braucht man wahrscheinlich auch.
Die Uhr, ja. Und was wir mittlerweile haben, wenn wir zumindest in den höheren Amateurligen, ist es so, dass die Assistenten, die haben ja so eine, wir nennen das Pieperfahnen.
Ja.
Das heißt, wenn der Schiedsrichterassistent, also der, oder manche nennen das immer Linienrichter, aber eigentlich heißt es Schiedsrichterassistent, mhm. wenn der jetzt ein Signal an den Schiedsrichter geben möchte, weil er zum Beispiel abseits winkt, dann klickt er auf so einen Knopf und dann piept es sozusagen beim Schiedsrichter und dann weiß er, da, also er sollte mal rausgucken. Das ist auch nochmal ein wichtiges Tool, was wir heutzutage, zumindest in den höheren Amateurligen,
ja.
auch haben.
Ja, da hat sich viel getan. Wie bereitest du dich denn oder damals, wie hast du dich damals auf so ein wichtiges Spiel mental vorbereitet?
Ja, für mich war es immer wichtig, sich mit den, ich nenne es mal so, den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Ich habe also vorher geguckt, wie die Tabellensituation aussieht. Mittlerweile findet man auch zu fast allen Ligen die Fairplay-Tabelle, um zu schauen, wie die Mannschaften so, wie viele gelbe Karten, wie viele rote Karten die haben. Und dann war es mir mal so wichtig, so mental im Kopf schon mal so durchzugehen, was für 10 man erwarten kann.
Mhm.
Erwartet man ein kampfbetontes Spiel? Findet das Spiel auf dem Rasen statt? Ist es ein enger Kunstrasen? Und dann so im Kopf schon mal durchzugehen, was mögliche Situationen sind, um dann auf dem Feld nicht überrascht zu werden.
Ja, das Wetter spielt immer eine entscheidende Rolle, aber man hat ja auch seine Pappenheimer. Man kennt ja wahrscheinlich den einen oder anderen auch schon und denkt sich, oh je, der ist wieder dabei, der ist vielleicht so ein bisschen aggressiver auch unterwegs. Das muss man ja auch einschätzen können, oder?
Ja, in der Tat, ja. Manche haben ja schon seinen Ruf, manche Spieler. Ich war aber eigentlich ein Schiedsrichter, der versucht hat, sich von so Sachen nicht so zu beeinflussen, wenngleich man das natürlich nicht komplett ausschließen kann, weil man ja häufig dieselben Mannschaften pfeift oder immer mal wieder dieselben Mannschaften oder ja. von anderen Schiedsrichtern was hört und dann weiß man das manchmal. Aber ich habe das eigentlich mal im positiven Sinne gesehen.
Mhm.
Ich meine, die Leute, die da alle auf dem Feld unterwegs sind, die sind ja meistens auch so ein bisschen Fußball verrückt. Und dann tickt man eben ähnlich. Und wenn dann einer mal emotionaler war, dann ist das eben so gewesen. Und dann freut man sich eher, wenn man sich wieder sieht. Und das macht es dem Fußball ja auch aus.
Ne? Ja, da entstehen ja wahrscheinlich auch ein paar Freundschaften.
Ja, auf jeden Fall. Das ist manche Leute, die hat man begleitet, seitdem man Schiedsrichter geworden ist.
Mhm.
Oder wir haben bei uns Schiedsrichter, als ich 18 wurde und in den Herrenbereich gewechselt bin, da waren die auch 18 und die sind jetzt genauso wie ich auch Mitte 30 und die haben jetzt genauso wie ich auch vielleicht dann aufgehört, aktiv Fußball zu spielen und man hat sich eben einfach lange, lange Jahre
ja.
regelmäßig gesehen. Ja.
Wie oft verletzt man sich als Schiedsrichter? Passiert das auch?
Das passiert auch. Ich habe mich, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nie verletzt. Also ich habe das ganz gut hinbekommen. Ja, man ist ja auch nicht so den Zweikämpfen. Man kann natürlich sich die so in der Wade mal, also wie nennt man das, so eine Zerrung oder so holen, aber
ja.
so böse Verletzungen passieren nicht so häufig. Manchmal sowas mit Meniskus. Vielleicht, wenn man so ein bisschen älter wird. Aber das ist ja bei den Spielern auch so. Ne?
Ja, in den Jahren bist du ja noch nicht angekommen. Das steht noch irgendwann dann vor der Tür.
Ja.
Ich hatte gehört, dass man als Schiedsrichter auch mal einen Föhn geschenkt bekommt. Was hat es denn damit auf sich zu tun?
Ja, ich habe das, wir waren ja vorhin bei Pierluigi Collina. Ich habe das irgendwie mal in den Nachrichten gelesen. Ich hoffe, dass die Anekdote auch richtig ist, dass der DFB bei einem Spiel dem Schiedsrichter, also dem Pierluigi Collina, einen Föhn gegeben hat. So, es gibt manchmal so einen kleinen Gimmick, so vor dem Spiel, zumindest in höheren Ligen. Und wer den Schiedsrichter kennt, der weiß, dass der ja eine Glatze hat und das ist natürlich nicht so das beste Geschenk gewesen ist.
Ja, also eher eine Beleidigung.
Ja, das war wahrscheinlich nicht so ganz absichtlich. Ich,
okay.
ich glaube, die haben es bestimmt auch locker genommen, glaube ich. Ja.
Gut, aber welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten sollte ich denn jetzt mitbringen, wenn ich Schiedsrichter werden möchte? Was ist besonders wichtig?
Ja, gut, finde ich, eine gewisse Selbstsicherheit im Auftreten. Wenn gleich ich sagen muss, dass man sich das auch antrainieren kann, da kann man sich nach und nach verbessern. Aber das ist natürlich eine wesentliche Grundlage. Dann ist für mich einer der wichtigsten Grundlagen natürlich die Regelkenntnis. Man muss sich einfach auskennen mit den Fußballregeln. Das ist natürlich die Grundlage für alles, weil wenn das nicht da ist, dann kann man auch nicht gut als Schiedsrichter amtieren. Und was wirklich auch immer hilfreich ist, wenn man selbst Fußball gespielt hat, wenn man selbst vielleicht auch weiß, wie so auf dem Feld, wie man sich bewegt, was erwartet werden kann, wie man taktisch agiert und wenn man auch weiß, wie das ist, wenn man gefoult wird oder wie ein Foul aussieht. Ne?
Das ja. Ja, ich glaube, die mentale Stärke ist am wichtigsten, oder? Dass man, du stehst ja ständig unter Druck, du musst sehr schnell die richtigen Entscheidungen treffen, die ja auch nicht immer bei allen gut ankommen.
Ja, in der Tat, ja, die mentale Stärke ist super wichtig. Man muss sich ja vorstellen, dass man da auf dem Feld zwei Mannschaften hat, die super unterschiedliche Erwartungen haben daran, was für Entscheidungen getroffen werden. Und die natürlich ihre Erwartungen auch durchsetzen wollen, wo dann die Stürmer sagen, ich will einen Strafstoß und die Verteidiger sagen, ich möchte, dass es kein Strafstoß ist. Und man ist dann derjenige, der entscheiden muss und man hat eben auch keine Kamera, zumindest in den, in den normalen Bereichen. Man muss dann das sehen, was man sieht und entscheiden und das dann durchsetzen.
Die Kameras haben dann die Fans, die stehen oft am Spielfeldrand und filmen dann mit. Die haben den besten Einblick wahrscheinlich in die Begegnung. Aber du siehst natürlich, du musst ja alles im Blick haben auf dem Platz. Ja, du hast ja am besten noch Augen hinter dir.
Ja, ja, und das ist nicht so einfach, ne? Und ja. Muss eben viel laufen, versuchen, diese Szenen gut beurteilen zu können.
Das wäre meine Frage gewesen, wenn du sagst, laufen, du läufst ja, du stehst da nicht nur, wie viele Kilometer läufst du denn während deines Spiels?
Ja, ich bin, so wie ich, wenn ich meiner Smartwatch das Vertrauen schenken kann, ich glaube, ich bin immer so um die 8 Kilometer gelaufen. Wow. Und ich würde mich aber auch als Schiedsrichter einschätzen, der viel gelaufen ist. In höheren Ligen ist das natürlich mehr. Also so die Schiedsrichter dritte, zweite, erste Liga, die laufen noch mehr. Und in unteren Ligen oder im Juniorenbereich ist es natürlich so, dass die ein bisschen weniger laufen. Mhm. Aber 8 Kilometer war schon immer ganz sportlich,
glaube ich. Ja, ist eine Menge. Und dann kommt es ja ein bisschen aufs Wetter an. Da geht es ja auch um diese sogenannte Temperaturtoleranz. Denn die Schiedsrichter, zumindest in der Bundesliga, die spielen ja auch ja eigentlich überall, ne? Unter diesen extremen Bedingungen von minus 10 bis über 35 Grad im Sommer. Da muss man schon ein bisschen was aushalten. Wie gehst du damit um, mit Hitze und Kälte?
Also ich bin ja so ein bisschen temperaturempfindlich. Also ab 10 Grad fand ich immer das super kalt. Und wenn es aber 30 Grad war, dann fand ich es ganz cool. Das ist aber wirklich nicht einfach. Also Kälte ist schon immer anstrengend. Erst recht, wenn man vielleicht nur an der Seite steht als Schiedsrichterassistent, weil man ja sich nicht ganz so viel bewegen kann. Und ich habe dann einfach immer mich schön eingepackt mit irgendwelchen Thermo-Oberteilen, damit man möglichst nicht friert. Als Schiedsrichter ist es ein bisschen einfacher, weil man einfach viel rennt und dann ist es spätestens nach 3 Minuten warm.
Ja, wie ist denn das eigentlich mit der Ausstattung? Ich kenne das ja auch immer, klar hast du dann die Sponsoren, die überall zu sehen sein wollen. Werden Schiedsrichter auch ausgestattet und ab welcher Ebene ist das der Fall?
Die werden sogar von Beginn an ausgestattet. Wenn du einen Ausbildungslehrgang bestanden hast, dann bekommst du gleich vom Berliner Fußballverband so eine Erstausrüstung. Und danach ist es bei den, ist es so, dass die Vereine, die eigentlich auch immer Kleidung geben, einmal im Jahr gibt es dann in der Regel ein Schiedsrichter-Trikot oder im Schuh oder so. Das kommt immer so ein bisschen von den Vereinen oder hängt so ein bisschen von den Vereinen ab. Manche machen da ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber einen Großteil der Ausrüstung kann man eben bekommen durch den Verband oder durch die Vereine.
Ja, also in Deutschland werden jährlich etwa 60 Millionen Euro alleine für das Schiedsrichterwesen in den unteren Ligen ausgegeben. Da geht es also um Kosten für Ausrüstung, für Ausbildung und Vergütung. Lieber Lutz, was ist denn deiner Meinung nach so die größte Herausforderung für einen Schiedsrichter?
Ja, die größte Herausforderung ist es, glaube ich, auf dem Feld diese Selbstsicherheit zu haben und seine Entscheidung zu verkaufen. Das ist eben, was ich eben schon mal meinte, man hat eben diese zwei Spieler, die zwei Mannschaften, die eben ihre ganz unterschiedlichen Erwartungen haben und dass man denn derjenige ist, der seine Entscheidung sieht und auch gut verkauft und auch selbstsicher verkauft und das auch macht, selbst wenn er unsicher ist. Selbst wenn man sich nicht zu 100% sicher ist, ob man das richtig gesehen hat, dass man dann sagt, das ist meine Entscheidung, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und jetzt bleibt es auch dabei.
Also die Selbstsicherheit ist ja das eine, aber wie gehst du denn mit Kritik um von Fans, Spielern und Trainern, wenn das dann wirklich während eines Spiels passiert, dass man auch mal ausgebuht wird?
Ja, also Kritik gehört ja dazu, das ist völlig normal. Das würde ich wahrscheinlich auch genauso machen oder mache ich vielleicht auch, wenn ich spiele, weil man ja dann einfach aus einer anderen Perspektive das sieht. Aber man muss natürlich als Schiedsrichter Ruhe bewahren und dann auch nach außen offensichtlich zeigen, dass man sich sicher in seiner Entscheidung ist und dass man einfach das versucht hat, so bestmöglich zu beurteilen, wie man das konnte. Und das möglichst ohne arrogant zu wirken.
Ja, eine große Kunst, dass man sympathisch rüberkommt, auch in der Tätigkeit, ne?
Ja, in der Tat, man kann ja auch mal, wenn man der Meinung ist oder wenn man das Gefühl hat, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, kann man dem Spieler ja auch mal sagen, dass man das vielleicht nicht so gut gesehen hat und dass man aufgrund dessen entschieden hat. Das sollte man vielleicht nicht 10 oder 20 Mal im Spiel machen, aber das wirkt ja auch authentisch. Und das kann ja auch wirklich mal passieren. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Spieler das auch honorieren und auch in Ordnung finden.
Was mir ja nie gelungen ist in all den Jahren, ist die Abseitsregel zu erklären. Muss man sowas als Schiedsrichter aus dem Stegreif können? Könntest du uns also jetzt in 2 Sätzen erklären, was eine Abseitsregel bedeutet?
Also ich glaube, ich könnte das kann das auf dem Feld in Sekunden entscheiden. Ja. Wenn man versucht, alle Kriterien in 1-2 Sätzen zusammenzufassen, das funktioniert. Aber ich habe die Befürchtung, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich bestimmt
alles gut. Nee, darum geht's auch nicht. Ich habe es mir natürlich mal rausgesucht. Ein Spieler steht im Abseits, wenn er sich zum Zeitpunkt des Abspiels näher zur Torlinie des Gegners befindet als der Ball und der vorletzte Verteidiger, einschließlich Torwart. Ist das der Fall, darf der Spieler nicht den Ball annehmen, sonst gibt es einen Freistoß für die andere Mannschaft. Ist das so richtig so?
Ja, ja, das hört sich gut an. Ich glaube, da waren die wesentlichen Kriterien dabei. In der Praxis wird es dann immer noch manchmal ein bisschen schwieriger, weil dann irgendwie die Frage ist, hat der Verteidiger jetzt noch den Ball berührt?
Genau.
Und hat er sicher berührt? Aber das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen.
Ja, das wird in vielen Kneipen diskutiert. Also gerade diese Abseitsregel ist immer wieder ein Thema, glaube ich. Wie sieht es denn mit dem Handspiel aus? Wie oft kommt sowas vor?
Ja, Handspiel ist in der Tat auch so ein spezielles Thema. Ne? Das ist, es gibt natürlich auch Kriterien, wo man dann festmachen kann, ob es jetzt strafbar ist oder nicht. Im Wesentlichen muss man ja beurteilen, ob es absichtlich ist oder nicht absichtlich. Und dann gibt es ja ein paar Kriterien mit natürlicher Körperhaltung, unnatürlicher Körperhaltung. Das sind ja die Sachen, die wir alle kennen, wenn man in einer Diskussion darüber ist. Und gefühlt gibt es ja auch immer so ein bisschen Anpassungen in den einzelnen Auslegungen, sodass es ein Thema ist, ich weiß gar nicht, seitdem ich laufen kann, glaube ich, ist Handspiel immer so eine Diskussion.
Und das wird dann auch mal mit einem Freistoß oder mit einem Elfmeter bestraft?
Ja, beim Handspiel gibt es immer einen direkten Freistoß. Ja.
Okay. Was ist denn so das Kurioseste, was du jemals auf dem Spielfeld erlebt hast?
Ja, das Kurioseste ist eigentlich so eine Sache, die erst so im Nachhinein kurios wurde, beziehungsweise wo ich erst im Nachhinein festgestellt habe, dass das kurios wurde. Ich hatte hier in der Landesliga vor vielleicht 30, 40, 50 Zuschauern mein Landesligaspiel. Und dann kam es zum Tor und das Tor wurde dann aberkannt, weil mein Schiedsrichterassistent abseits angezeigt hat. Und in dem Moment hat der Gästetorwart aus der Gästebank heraus extrem laut und aggressiv gerufen, Justin Bieber, was winkst du denn da? Und für mich wirkte das so beleidigend eigentlich schon, und weil das so aggressiv und so laut erfolgte, dass ich für mich persönlich gesagt habe, das muss eine rote Karte sein. Also ich bin dann raus und habe dann gesagt, du musst rot kriegen, und oder habe ihm die rote Karte gegeben. Nach dem Spiel haben wir noch, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Spieler oder mit dem Gästetorwart ein Bierchen getrunken und fanden die Szene eigentlich ganz lustig. Und am nächsten Tag titelte dann schon die Berliner Presse oder die Berliner Fußballpresse, nenne ich es mal. Das ist so eine Fußballwoche, die hier einmal am Wochenende erscheint. Titelte dann schon Rote Karte wegen Justin Bieber. Und das fand ich ganz interessant, dass da ein Bericht drüber war. Und dann nahm das von Tag zu Tag immer mehr zu. Einen Tag später stand es dann in Berliner Zeitung. Dann stand es irgendwie noch im bundesweit in irgendwelchen Zeitungen. Dann habe ich irgendwann, ich glaube, da gab es noch mit dem Videotext, da habe ich den Sat.1 Videotext angemacht, selbst da stand es auch. Und dann dachte ich, du bist da wegen einer Entscheidung in der 7. Liga vor 35 Zuschauern, gefühlt bundesweit in der Presse, weil du wegen Justin Bieber, das war ja dann immer der Titel, in Berlin ist Justin Bieber eine Beleidigung, deswegen gibt es hier eine rote Karte, wenn man das sagt, auf dem Fußballfeld.
Puh, jetzt fallen mir so viele Fragen dazu ein. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen in der Berliner Medienlandschaft. So schnell geht das. Dann die zweite Frage, hat sich Justin Bieber mal bei dir gemeldet?
Nee, bisher noch nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob er den Podcast regelmäßig hört.
Sicher, jede Folge.
Ja, also wenn er sich melden möchte, ne, dann findet er mich auch im Internet, dann kann er ruhig mal Bescheid sagen. Und ich meinte das ja nicht böse. Ne?
Gab es denn Reaktionen von den Fans von Justin Bieber?
Bisher, also ich habe keine mitbekommen.
Okay.
Man müsste sich vielleicht mal die Kommentare durchlesen in den Zeitungen.
Ja, das kann ja auch sehr schnell mal in die falsche Richtung gehen, wenn man sich dann angegriffen fühlt als Fan, wenn das Idol dann so ein bisschen reingezogen wird. Ne?
Ja.
Gab es denn auch schon mal Flitzer in deinem Leben? Hast du mal einen erlebt?
An Flitzern kann ich mich eigentlich nicht so erinnern. Ich meine, wir sind ja hier so im Amateurbereich, da interessiert es ja nicht so. Also in einer Bundesliga und so, da ist es ja, oder in der FIFA oder bei Nationalmannschaftsspielen, da fällt es ja auf, weil man medial eine große Aufmerksamkeit hat. Aber bei uns in der Berlin-Liga und Landesliga, da sind mir so eine Sachen jetzt nicht erinnerlich.
Als Schiedsrichter hast du ja auf dem Platz das letzte Wort bei allen Entscheidungen, aber es gibt ja auch noch den sogenannten Linienrichter und manchmal ja auch diesen Videoassistenten. Magst du mal bitte mir als Laie erklären, was der Unterschied, also was die Aufgabe eines Linienrichters ist? Klar, es gibt die Linien, aber was macht der eigentlich da?
Ja, eingangs würde ich sagen, der heißt eigentlich nicht Linienrichter, sondern Schiedsrichterassistent.
Ja.
Und daraus kann man schon erkennen, was so ein bisschen seine Aufgaben sind. Er ist eben nicht nur dafür verantwortlich, da die Linie rauf und runter zu rennen, sondern er ist dafür verantwortlich, auch ein richtiger Assistent für den Schiedsrichter zu sein. Die wesentlichste Aufgabe ist natürlich das Anzeigen von Abseits, weil man das ja auf dem Feld kaum erkennen kann, wenn man da in der Mitte steht. Und der Schiedsrichterassistent bewegt sich ja immer auf der Abseitslinie und kann das dann am besten sehen. Aber der Schiedsrichterassistent ist eben auch eine Unterstützung einmal hinsichtlich der Coaching-Zone, also der Trainerbänke, weil er mit den Trainern auch mal kommunizieren kann. Und auch eine Unterstützung bei jeder Aktion, die sozusagen auf dem Feld passieren kann. Mittlerweile ist es ja auch schon in den Amateurbereichen so, dass wir als Schiedsrichter Headsets haben. Mhm. Und dann ist es so, dass der Schiedsrichterassistent auch immer mal, oder die beiden, also je nachdem, wo die Szene auf dem Feld ist, dass die ihre Bewertung von der Szene mitteilen. Dass sie zum Beispiel sagen, faul oder nicht faul oder Einwurf grün. Und deswegen sind sie eigentlich so ein Assistent, der eben auch bei jeder Entscheidung auf dem Feld den Schiedsrichter unterstützt.
Aber man sollte gut miteinander können.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Also man kennt sich ja wahrscheinlich auch.
Man kennt sich.
Nach all den Spielen. Gab es schon mal eine Situation damals, in der du eine Entscheidung später bereut hast?
Ja, ich überlege, ob mir da eine konkrete Situation einfällt. Im Allgemeinen sind das eigentlich immer Situationen gewesen, wo man eine falsche Entscheidung getroffen hat oder wo man dann sozusagen mitbekommen hat, dass man offensichtlich eine falsche Entscheidung getroffen hat, die irgendwie Einfluss aufs Spiel hatte. So, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir eine Szene ein, das war mal auch irgendein Spiel, wo es 0-0 oder 1-1 stand. Und dann gab es in der 92. Minute so einen ganz langen Ball und ich bin dann schon gar nicht mehr so richtig so gelaufen, wie man eigentlich laufen müsste, weil ich dachte, na, der Torwart fängt jetzt den Ball und dann ist ja das Spiel vorbei und dann ist alles entspannt. Und irgendwie war da plötzlich ein Stürmer, der diesen Ball annahm und dann von dem Torwart an der Seite so runtergezogen wurde, sodass er hingefallen ist. Und es hätte dann eben, also es war ein Foul, das konnte ich von mir aus nicht sehen. Es hätte dann rot geben müssen und einen Strafstoß. Und in dem Zusammenhang wäre es ja spielentscheidend gewesen. Und bereut habe ich es deswegen, weil, nicht weil ich es nur falsch bewertet habe, sondern weil einfach meine Rahmenbedingungen nicht passten. Ich war einfach, bin nicht mehr gelaufen und dann ärgert man sich über sich selbst. Man kann ja immer mal eine falsche Entscheidung treffen, aber wenn diese Grundlagen dann fehlen in so einem Bereich, dann ärgert man sich besonders.
Ja, das glaube ich. Und dann gibt es ja noch die gelben und roten Karten. Für die schweren Vergehen gibt der Schiedsrichter, glaube ich, die gelben, sind die Warnungen. Und die roten Karten dann, die führen ja zum Ausschluss vom Spiel. Wie viele rote Karten hast du vergeben in deiner Schiedsrichtertätigkeitszeit?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich auch nie gezählt. Ich glaube, dass ich ein Schiedsrichter gewesen bin, der nicht so häufig rote Karten hatte. Vielleicht in einer Saison 3 oder 4. Es gab aber auch mal ein Spiel, wo ich 3 rote Karten in ein Spiel hatte. Das war so ein bisschen Ausnahme.
Aber steht das da nicht vor dem Abbruch, wenn keiner mehr auf dem Platz steht? Also sind das jetzt 3 rote Karten für die eine Mannschaft gewesen oder hat sich das so ein bisschen aufgeteilt zumindest?
Ich glaube, das war 2-1.
Okay. Also,
da ging gut. Ja, da hat man ein bisschen mehr Platz auf dem Feld, ne? Dann kann man auch sich noch ein bisschen mehr bewegen.
Ja. Ja, man hat als Zuschauer ja manchmal das Gefühl, dass es Schiedsrichter gibt, die dann schon ein bisschen großzügiger sind auch mit dem Verteilen. Fällt dir das auch auf?
Das kann schon sein. Also es gibt ja bestimmte, also jeder hat ja seine eigene Persönlichkeit. Insbesondere bei den gelben Karten gibt es natürlich auch immer so ein bisschen Ermessensspielraum, ob man sie jetzt gibt oder nicht. Bei den roten Karten wird es dann schon ein bisschen weniger mit dem Ermessensspielraum, weil es ja dann einfach bestimmte Situationen gibt, die einfach eindeutig entschieden werden müssen. Also wenn es dann ein besonders brutales Foul ist oder wenn es die Notbremse ist, dann ist es ja so, dass man keinen Ermessensspielraum hat. Und dann muss man ja auch rot geben. Und daher würde ich denken, dass es eher so bei den gelben Karten ist, wo vielleicht auch mal unterschiedliche Bewertungen kommen.
Ja, so ein Schiedsrichter ist ja auch echt viel unterwegs, zumindest ab einer gewissen Ebene, auch international, man reist viel. Man muss oft quer durch Länder oder auch durch verschiedene Kontinente reisen, um ein Spiel zu pfeifen. Und das zusätzlich zum Training und zur Vorbereitung. Das war bei dir jetzt wahrscheinlich nicht der Fall, aber du hast ja dann irgendwann für dich auch mal beschlossen, okay, jetzt trete ich mal wieder so ein bisschen zurück und konzentriere mich auf andere Sachen in meinem Leben. Das war ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du dann gesagt hast, jetzt hänge ich mal diese Schiedsrichtertätigkeit so ein bisschen an den Nagel.
Ja, richtig. Also ich habe ja nicht die Schiedsrichtertätigkeit so komplett an den Nagel gehangen. Ja. Ich bin ja noch so ein bisschen in diesen, ich nenne es mal Backoffice unterwegs. Und wenn ich mal Lust habe, dann würde ich auch noch mal so ein Jugendspiel oder so pfeifen, weil es ja auch super viel Spaß macht. Aber es kostet natürlich ein bisschen Zeit. Also man muss, ich war Schiedsrichterassistent in der Oberliga, da gab es eben auch mal so Spiele, wo man am Sonntag um 6 am Bahnhof steht, sich mit seinem Schiedsrichterteam trifft und in den Süden von Sachsen fährt. Und dann hat man da sein Spiel mit den 90 Minuten und fährt auch wieder zurück. Und das kostet eben super viel Zeit.
Ja.
Die muss man natürlich auch dann investieren. Aber wenn ich in Berlin pfeife oder wenn ich natürlich in der Jugendbereich bin, dann ist es ein bisschen weniger. Aber man ist eben trotzdem unterwegs.
Und du darfst dem Unterschied zu den Zuschauern nicht die Kante geben. Du musst nüchtern sein.
In der Tat, ja.
Ja, das mit dem Alkohol ist ja tatsächlich so eine Sache. Ist dir das mal bei Spielern aufgefallen, dass mal einer wirklich einen vielleicht zu viel getrunken hat oder gibt's das überhaupt nicht?
Ich glaube, das kommt schon regelmäßig vor. Ich weiß nicht, ob man das immer mitbekommt.
Ja.
Manchmal wundert man sich, wenn vielleicht die favorisierte Mannschaft, die aus jüngeren Spielern spielt, total schlecht ist. Und dann stellt man fest, dass die am Abend davor noch in der Disco waren. Ne?
Aber wie ist das denn? Also müsstest du als Schiedsrichter dann sagen, es ist No-Go, dürfte überhaupt nicht. Welche Regel ist denn da auf dem Feld? Null Alkohol? 0,0 oder...
Nö, also solange der sich nicht selbst gefährdet, wir prüfen das ja auch nicht. Und da gibt es eigentlich keine konkreten Vorgaben. Also wenn er nicht mehr laufen kann, wäre es natürlich ungünstig. Aber ich glaube, dann hat die Mannschaft schon kein Interesse, dass er mitspielt.
Also vier Gin Tonics sind auch noch okay. Die Hauptsache, du triffst auf das Tor.
Ja, kommt immer darauf an, wie viel man verträgt. Ne? Aber eigentlich geht es noch.
Okay. Ja, wie fühlst du dich denn heute, wenn du als normaler Zuschauer in so ein ausverkauftes Stadion kommst? Was ist das für ein Gefühl für dich?
Ja, ich finde das einfach nur geil. Ne? Also ich bin ja Fußball verrückt und ich freue mich, wenn man, also Emotionen gehören dazu und wenn man das einfach miterlebt, dann das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Also ich gehe ja selbst regelmäßig hier zur Union ins Stadion und wenn man diese Atmosphäre mitbekommt von diesen ganzen Stehrängen, ja, was Besseres gibt's, glaube ich, nicht.
Mhm. Und das kann ja auch schnell mal passieren, dass du als Zuschauer dann in die Pflicht genommen wirst. Ich habe das in Erinnerung, gab mal vor 1-2 Jahren ein Spiel, da hat sich, glaube ich, einer verletzt und dann ist gefragt worden, ist hier unter den Zuschauern ein Schiedsrichter mit Lizenz? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du musst die Lizenz ja auch jährlich verlängern.
Ja, du musst die Lizenz jährlich verlängern. Ja. Und in der Situation ist es dann so, dass der höchstrangige Schiedsrichter, der vielleicht während des Spiels nicht, also ein Bier darfst du nicht schon getrunken haben, und der höchstrangigste Schiedsrichter, der noch da ist, der könnte dann einspringen. Man muss natürlich sagen, in den höheren Bereichen, jetzt in Bundesliga und Zweite Liga, da haben wir ja eigentlich schon relativ viele Leute, die dann unterwegs sind. Also wir haben ja den Schiedsrichter, die Schiedsrichterassistenten, den vierten Offiziellen. Da wird die Wahrscheinlichkeit schon geringer, weil ja der vierte Offizielle auch einspringen kann. Aber in seltenen Fällen scheint auch sowas noch vorzukommen.
Aber es sitzt eigentlich immer einer im Publikum, oder?
Ja, ich glaube auch. Das ist ja auch so, dass im DFB-Bereich, dass du als Schiedsrichter kostenfreien Eintritt zu den Spielen hast.
Das habe ich mal gehört. Das ist mir nicht neu. Das habe ich tatsächlich von dem Bekannten mal mitbekommen. Aber man muss sich diese Karten dann auch irgendwie verdienen, glaube ich, oder? Die kann man nicht, man hat nicht automatisch Anspruch auf jedes Spiel.
Ja, du hast nicht automatisch Anspruch. Du musst eigentlich dann rechtzeitig nur beim am Stadion sein. Mhm. So ist es zumindest bei Union. Ich glaube, bei manchen anderen Vereinen muss man sich vorher anmelden, aber mehr Voraussetzungen muss man nicht erfüllen. Bei Union bin ich dann immer, würde ich empfehlen, auch 2 Stunden vorher da zu sein, weil die Karten auch super begehrt sind.
Ja.
Aber das ist natürlich ein super Anreiz, natürlich auch für den Schiedsrichter, dass man da auch mal sich ein Bundesligaspiel angucken kann. Man hat natürlich seine Spesen und so, aber dass man kostenfrei Bundesligaspiele sehen kann oder Zweitligaspiele, ist natürlich auch eine coole Sache.
Ja, man hört auch ein bisschen heraus, du bist Union-Fan, oder?
Ja.
Seit der Kindheit?
Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon. Ne? Also, wenngleich ich in Hohenschönhausen aufgewachsen bin und das eigentlich der Bezirk ist, wo man jetzt nicht unbedingt immer Union-Fan wurde, war das einfach so, dass ich zu dem Verein immer eine total Verbindung hatte und dass man sich da einfach zu Hause fühlt, ja.
Schön. Gibt es irgendeine Spielregel, die du sofort abschaffen würdest, wenn du es könntest?
Ach, eine Spielregel, das fällt mir schwer, das was einfallen zu lassen.
Der Elfmeter wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, der Elfmeter nicht, der ist ja auch wichtig, der ist bedeutend. Wir hatten auch wichtige Änderungen in den letzten Jahren. Mittlerweile können auch die Trainer Karten, also eine rote und eine gelbe Karte bekommen. Das macht es natürlich auch ein bisschen leichter für den Schiedsrichter, da so zu sanktionieren. So spontan fällt mir deswegen keine Regel eigentlich
ein. Okay. Hast du denn schon mal gegen ein Team gepfiffen versehentlich, das du heimlich bevorzugt hast?
Nein, das auf jeden Fall nicht. Wenn ich das machen würde, dann würde ich denken, ich bin hier als Schiedsrichter nicht an der richtigen Stelle.
Ja.
Wenn ich auf dem Feld stehe, dann gibt es für mich eigentlich dann nur die 2 Farben. Und nichts anderes. Ich kann vielleicht aus einem Beispiel von meiner Schiedsrichtertätigkeit berichten. Da war das vor vielen Jahren mal, ich glaube 2006 oder 2007, da habe ich so eine richtig schöne Ansetzung bekommen. Da hat Union Berlin gegen, ich glaube, Köpenick-Oberspree in der Berlin-Pokalrunde, in der ersten Runde gespielt. Und manchmal ist es so, wenn du eben sehr zuverlässig bist, kriegst du auch mal so eine tolle Ansetzung.
Mhm.
Und dann durfte ich da im Stadion von der alten Försterei, an der Linie direkt vor den Fans stehen und bei meinem Herzensclub sozusagen als Schiedsrichterassistent agieren.
Super.
Ja, und selbst da war es für mich, es gab Rot gegen Blau und da habe ich dann nicht meinen Herzensclubs unterstützt, sondern man ist dann eben neutral.
Das war doch eine professionelle Antwort. So wünscht man sich das doch. Ich habe auf der Webseite des Berliner Fußballverbandes gesehen, dass ihr euch schon seit 2011 auch für Vielfalt einsetzt auf den Berliner Fußballplätzen. Das ist auch sehr wichtig. Da geht es also jetzt nicht nur um jegliche Form von Homophobie oder Transphobie, Diskriminierung, dass man die auch konsequent bekämpft. Ich weiß aber, dass du auch schon mal vor Gerichten standst, jetzt nicht als Beklagter, sondern als Zeuge, keine Ahnung. Magst du uns mal kurz ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, gerne. Das ist ja ein super wichtiges Thema. Und der Verband ist da sehr, sehr aktiv und sehr konsequent. Wir melden das ja, wenn es Sprüche gibt, die homophob sind, auch von Spielern, Trainern, die auch aus dem Zuschauerbereich beispielsweise kommen. Und die Sachen werden auch entsprechend verfolgt. Und ich hatte eine Verhandlung, da ging es dann um einen Spruch von einem Trainer, da gab es eine Schiedsrichterin, also eine weibliche Schiedsrichterin, und da kam einfach die Aussage, warum lasst ihr denn hier Frauen pfeifen? Und hinzu kam noch, dass ich hatte ja gesagt, wir haben diese Headsets, wo wir als Assistenten immer die unsere Meinung äußern, und dann war das irgendwie so ein Spruch, warum lasst ihr denn hier Frauen pfeifen, wenn ihr der Frau sowieso alles vorsagt? Und das ist ja eindeutig sexistisch, und ja, der Verband verfolgt das dann auch, ne? Und dann gibt es auch eine Verhandlung, die dann darauf folgt, und dann gibt es eben auch eine Bestrafung, und der Verband ist da sehr hinterher, das ist wirklich sehr gut, ja.
Ja, das ist auch gut so. Wenn du auf dem Platz stehst oder damals standest, gab es doch bestimmt auch so ein paar witzige Protestsprüche von Spielern, die zu dir kamen und nicht ganz einverstanden waren. Gibt es da so die Highlights, so dass den Satz, der immer genannt wird, damit man irgendwie nochmal was ändern kann seitens der Spieler?
Also mein Highlight ist ja der Justin Bieber-Spruch, ne? Dieses Justin Bieber, warum winkst du denn da?
Ja.
Und rückwirkend betrachtet bin ich der Meinung, dass der Spieler eigentlich auch ganz zufrieden sein kann, dass er da eine rote Karte bekommen hat, weil wenn ich da nur gelb gegeben hätte, dann wäre das passiert und keiner könnte sich daran erinnern. Und so hat jetzt er und ich, wir haben eine Anekdote, wir standen vielleicht mal bundesweit in der Presse, deswegen ist die rote Karte wegen Justin Bieber eigentlich mein Lieblingsspruch. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Spieler freut sich nicht wirklich, wenn er eine rote Karte bekommt, aber im Zusammenhang mit dieser Justin Bieber-Geschichte, das vergisst man so schnell nicht, ne?
Ja.
Gibt es Gestiken oder Reaktionen, die dir auch gezeigt haben, dass ein Spieler gerade schauspielert? Woran machst du das fest?
Ja, für das ist es wichtig, dass man selbst auch vielleicht Fußball gespielt hat. Man muss ja so ein bisschen darauf achten, ob die Bewegung des Spielers, ob die natürlich ist oder nicht. Weil wenn ich jetzt gefoult werde und hinfalle, dann gibt es ja einen gewissen Ablauf, wie ich als Spieler falle. Und wenn man schon im Vorfeld, bevor man berührt wird, die Hände beispielsweise hochnimmt, so als wenn man vielleicht in so einen Pool reinspringt, dann weiß man als Schiedsrichter schon, oder dann sieht man schon, dass es geschauspielert ist. Das sind, glaube ich, so eine Anzeichen, woran man das erkennen kann. Und ansonsten ist es eben wirklich sehr förderlich, wenn man selbst eben auch mal auf dem Platz gestanden hat. Mhm. Dann weiß man vielleicht, wie man einfach fällt, wenn man auf den Fuß getreten wird.
Ja, wenn dann der Schmerz erst 5 Sekunden später einsetzt oder der Schrei, dann schaut man vielleicht zweimal nach.
Ja, in der Tat, ja.
Gibt es denn typische Missverständnisse, die Zuschauer über die Arbeit der Schiedsrichter haben? Oder etwas, was du mal aufklären möchtest, was tatsächlich anders ist?
Ja, das Typische ist ja, dass die Zuschauer davon ausgehen oder das Gefühl haben oder äußern, dass der Schiedsrichter nicht objektiv ist. Du hast natürlich als Zuschauer, bist du subjektiv eingestellt. Du willst natürlich immer, siehst immer so, dass deine Entscheidung benachteiligt wird, oder häufig siehst du das so, weil du ja die Entscheidung eigentlich immer für deine Mannschaft sehen möchtest. Und dann kommt ja schnell dieser Vorwurf vor, der Schiedsrichter ist nicht objektiv oder der macht, wie nennt man das, Konzessionsentscheidungen oder so. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis, weil wir stehen auf dem Feld, wir versuchen nach Besten und Gewissen alles objektiv zu entscheiden. Und es kann auch mal zu Fehler kommen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass die Mannschaften natürlich nicht objektiv beurteilen, ob das jetzt ein Strafstoß war oder ein Foul, sondern sie sind immer subjektiv. Und wir als Schiedsrichter sind eben die Einzigen auf dem Feld, die das ja wirklich objektiv bewerten. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis. Wir versuchen unser Bestes zu machen, da passieren Fehler, aber wir sind eben objektiv.
Ja, aber gibt es eine Entscheidung, die dir noch heute den Schlaf raubt?
Eine Entscheidung, die mir den Schlaf räumt, ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht, das sind eher so eine Entscheidung, wo man wirklich irgendwie spielentscheidend gewesen ist, wo man irgendwie einen Fehler gemacht hat und sich total geärgert hat, dass man das hätte besser beurteilen können.
Also ich frage das deswegen, weil man ja bestimmte Sachen auch wahrscheinlich mit nach Hause nimmt, oder? Man spricht ja auch nach dem Ende eines Spiels noch über die Begegnung.
Ja, ja. Und dann ärgert man sich auch, also bei mir war das ja so, ich habe mich dann auch die Tage danach, also jetzt nicht den ganzen Tag über, aber immer wieder geärgert, wenn ich dran nachgedacht habe, dass man das nicht so gut gemacht hat. Und was man dazu auch erwähnen muss, ist ja, dass auch wir Schiedsrichter, wir sind ja auch in einer Art Konkurrenz untereinander in gewissem Sinne, weil wir bekommen auch Bewertungen bei den Spielen. Dann kommt eben jemand, ein Beobachter heißt es, der bewertet uns dann, wie wir auf dem Feld agieren. Und wenn wir dann natürlich einen Fehler machen, dann kriegen wir da Punktabzug. Und am Ende der Saison steigen eben die auf, die mit den Punkten ganz oben stehen. Und im Zweifel steigen auch die ab, die mit den Punkten unten stehen. Und deswegen hat es natürlich auch eine Bedeutung.
Oha. Wenn du eine Superkraft als Schiedsrichter haben könntest, gibt es da eine? Welche hättest du?
Ja, da fallen mir spontan, also mir fallen eigentlich zwei Sachen ein, die ich dann gern hätte. Das eine ist die Zeitlupe, vielleicht so eine super Zeitlupe.
Genauer als der Videobeweis?
Genauer als der Videobeweis, obwohl der ist ja schon sehr, sehr genau.
Ja.
Aber wenn ich so aus meiner Bereich gehe, wo man ja noch keinen Videobeweis hat, dann ist es vielleicht mal ganz interessant, wenn man in der entsprechenden Szene nochmal die Zeit langsam laufen kann, um genau zu sehen, ob es ein Foul ist oder nicht. Das wäre super förderlich.
Ja.
Aber vor der Erfahrung, dass ja selbst der Videobeweis nicht immer zur Gerechtigkeit führt, fände ich eigentlich noch so eine Art Wahrheitsserum ganz cool.
Oh ja, sehr gute Idee.
Ja, ja, das wäre vielleicht das Bessere. Das heißt, wenn ich den Spieler frage, bist du wirklich gefallen, weil du gefoult wurdest oder hast du hier ein bisschen simuliert, dass er mir dann immer ehrlich antworten muss. Das wäre vielleicht die super, super Kraft.
Also so ein Wahrheitsserum, da würden mir noch ganz andere Tätigkeitsfelder einfallen, Politik und so weiter, würde bestimmt spannend werden auch für alle.
Ja, stimmt. Ja.
Die da so ein bisschen zuschauen.
Wahrscheinlich würde man, also wenn man als Schiedsrichter das auch in seinem normalen Leben dann hat, dann hat man da vielleicht auch sehr viel Erfolg.
Aber will man immer ehrlich sein? Manchmal muss man sich selber ja auch so ein bisschen schützen und den Gegenüber.
Ja, das kann sein. Ja, vielleicht auch, wenn ich als Schiedsrichter auf dem Feld das Gefühl habe, nicht so die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Ja.
Ich hatte ja vorhin gesagt, manchmal ist es gut, auch mal ehrlich zu sein, zu sagen, man hat es nicht so ganz gesehen. Aber eigentlich ist es auch wichtig, selbstsicher aufzutreten. Und vielleicht ist man dann auch so ein bisschen unehrlich, weil man eben sagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass die Entscheidung so korrekt ist.
Ja. Lieber Lutz, was würdest du den jungen Menschen raten, die für sich entscheiden, doch Schiedsrichter werden zu wollen, ehrenamtlich? Macht das überhaupt noch Sinn? Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Kämpfen die Vereine um Schiedsrichter oder stehen die Schlange?
Stehen Schlange. Also wir haben aktuell sehr, sehr viele oder recht hohe Zahlen von neuen Schiedsrichtern. Die sind in den letzten Jahren schon angestiegen. Ich glaube, seit 2022 bilden wir mehr Schiedsrichter pro Jahr aus, zumindest in Berlin, als aufhören. Die Vereine geben sich in Teilen auch Mühe. Mehr Mühe geben uns eigentlich wir Schiedsrichter selbst. Also wir, die im Hintergrund arbeiten, die Schiedsrichter, die vielleicht auch nicht mehr aktiv auf dem Feld stehen und die Ausbildung machen, die so viel Zeit darin investieren, dass wir neue Leute bekommen und mehr Schiedsrichter bekommen. Das ist, glaube ich, so der Aspekt, der am meisten dazu führt, dass wir neue Leute finden. Und für die jungen Leute, die sich überlegen, ob sie Schiedsrichter werden wollen oder die ein Schiedsrichter werden, könnte ich nur sagen, seid mutig, traut euch und lasst euch auch nicht unterkriegen bei vielleicht Misserfolgen, die man anfangs mal hat. Es ist ja so, dass man mal vielleicht auch anfangs ein Spiel hat, wo man nicht ganz so zufrieden mit sich ist.
Ja.
Und was vielleicht das Wesentlichste ist, dass man auch mal sehr viel Kritik hat. Und selbst wenn man 14, 15, 16 ist und im Juniorenbereich als Schiedsrichter agiert, dann ist es manchmal so, dass Eltern schon ganz schön schlimm sein können.
Mhm.
Die können auch schon sehr, sehr aggressiv oder hart gegen jemanden sein, der 14, 15 ist, wo man denken würde, das würde im Alltag, würde jeder den für verrückt halten. Und da muss man so manchmal, also gut ist, wenn man so eine Situation übersteht, weil das stärkt die Persönlichkeit, das stärkt einem selbst, dann wird man auch bei den nächsten Spielen besser sein, weil dann beginnt auch wieder alles bei Null und dann kann man daraus lernen und das bringt auch total viel für den Alltag, für die Person, also für den ganz normalen Alltag im Leben, wenn man seine Persönlichkeit so stärkt, weil man sich ja sonst nie in so eine Situation hineinbringt, so wo man sagt, man kommt in Konfrontation, man muss sich durchsetzen und als Schiedsrichter springt man ja in so ein Szenen rein und das auch als 14, 15, 16-Jähriger und deswegen wäre das so ein Ratschlag, sei mutig, sei selbstsicher, trau dich, was du entscheidest und lass dich nicht unterkriegen, wenn mal eine Sache schlecht gelaufen ist und beim nächsten Mal geht wieder alles von Null los. Ja.
Das sind doch sehr schöne und wichtige Schlussworte, denn wir sind schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Lieber Lutz, ich darf mich bei dir bedanken für den offenen Austausch. Du hast schon gemerkt, ich bin jetzt nicht der Vollprofi. Ich muss ein paar blöde Fragen muss ich dann doch stellen. Aber war schön, dass du bei mir warst. Für dich alles Gute weiterhin. In deinem Hauptjob, in deiner Leidenschaft und natürlich für deinen Sport, für den Berliner Fußballverband. Alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.